Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sprechen in einer Viertelstunde über Salt and Sacrifice, den Nachfolger von Salt and Sanctuary, ein Spiel, das ich quasi 2016 entdeckt habe als erster Mensch auf diesem Planeten. Und seitdem werde ich gefeiert, ja, dass ich diese Trüffel ausgegraben habe. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist das mit dem Nachfolger? Ja, kann der André wieder der Welt grünes Licht geben, dieses Spiel zu spielen oder nicht? Und das diskutiere ich mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Hallo André und der kleine Sherlock Holmes in mir, ja? Der stellt gleich fest, dass wir hier eine Viertelstunde aufnehmen und keine Wertschätzung. Das ist ja das Format für Spiele, die wir dann irgendwann abbrechen aus Gründen. Weiß nicht, was mir dieses Indiz sagen soll.
Also in diesem Falle sagt es dir zwei Dinge. Ja, erstens, André hat bald Urlaub.
Ah.
Und das heißt also, entweder macht André jetzt zwei Wochen Pause beim Spielen, wenn er eine Wertschätzung ansteuern sollte und...
Willst aber dringend noch die Empfehlung abgeben, jetzt, ne? Könnte sein.
Könnte sein. Könnte aber auch einfach sein, dass ich den Zwischenstand festhalten möchte.
Oder ne? So.
Das ist das eine Ding, was es uns sagt. Das andere Ding ist aber, dass es vielleicht auch nicht so hart geil ist, dass André gesagt hat, nee Leute, alle anderen Podcasts diese Woche sind abgesagt, ich spiele jetzt nur noch das.
Die Woche fing ja so an, dass du eigentlich für wenig Zeit hattest, weil du hast ja irgendwie Salt and Sanctuary, Salt and Sacrifice, der Nachfolger von Salt and Sanctuary kam raus und du hast direkt eingeplant, das Spiel ein bisschen zu suchten. Lass es doch mal ganz kurz zum Vorgänger kommen, damit wir das ganze Spiel und das Genre ein bisschen einordnen. Es ist ein 2D Souls-like, könnte man das so sagen?
Ja, das sollte man sogar. Also es hat den typischen Souls-like-Mechanismus von wegen, du sammelst Erfahrungspunkte in Form von irgendetwas Seelenartigen, in diesem Fall ist das Salz, und die trägst du mit dir rum und die musst du an einen bestimmten Ort bringen, um sie dort gegen Progression deines Charakters einzutauschen, und wenn du zwischendrin stirbst, dann liegt das Zeug irgendwo rum und muss wieder eingesammelt werden. Im ersten Teil lag es noch nicht wirklich rum, sondern es wurde gekoppelt an den Gegner, der dich umgebracht hat. Und dann musstest du zurück und diesen Gegner besiegen, um dein Salz zurückzukriegen. Und jetzt aber liegt es halt einfach tatsächlich in der Gegend rum als so ein leuchtendes Blöppchen und kann aufgesammelt werden.
Das ist ja schon eine Zeit lang ganz cool gewesen, dieses Souls-Rezept. Ich bin ein bisschen drüber. Persönlich, also mich schreckt das ab, wie viele Indie-Games sich dieser Mechanik bedienen, und ich finde die weder originell inzwischen noch immer unbedingt passend. Da gab's ja dieses Verschiebe-Puzzle-Dungeon-Crawler-Spiel für die Xbox, Loot River, also im Game Pass für Xbox und PC, und das hat auch Souls-Mechaniken und sowas nervt mich. Inzwischen.
Also,
du findest es noch interessant und fordernd?
Naja, also es ist ja so, ne? Wir haben in allen Genres irgendwelche Konventionen, die sich ausbilden und sich dann immer wieder wiederholen. Und natürlich irgendwann verliert es dann so ein bisschen seine Faszination und dann sitzen wir auch da und sagen nicht, oh, das ist ein Rollenspiel, aber das hat eine ganz coole Mechanik und die geht so und so, sondern wir sagen, es ist halt ein Souls-like. Oder in diesem Fall, es ist ein 2D-Souls-like. Die Souls-likes selber sind ja sowieso auch nochmal in gewisser Weise Abkömmlinge des Metroidvania-Genres, das ich ja auch sehr gerne mag. Dementsprechend sitze ich natürlich da und sage, ja, ich sitze nicht hier, um zu behaupten, Mensch, da sind aber ganz viele neue Ideen drin. Aber das gehört immer noch zu den Genres, wo ich mir zumindest im Vorfeld immer am meisten oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Spielspaß verspreche, weil sie in der Regel sehr Gameplay-orientiert sind. Und was mich eher ermüdet in der aktuellen Phase meines Spielerlebens, sind die narrativ fokussierten Spiele, weil sie zu 99% narrativ nichts abliefern, das mich fasziniert.
Verstehe. Mein Gott, nee, entspricht auch deinem Geschmack. Du magst auch sowas wie Hollow Knight und Celeste und Co. Also auch die ganzen ein bisschen skillbasierteren 2D-Spiele, die Metroidvania-Struktur, von der hatten wir es ja gerade schon. Sprich nochmal ganz kurz über den Vorgänger. Das ist ja fast so ein Debüttitel von so einem Indie-Studio.
Ja, kein Debüttitel.
Nee,
nicht direkt. Das kam ja von dem Namen, habe ich inzwischen vergessen, aber demjenigen, der The Dishwasher gemacht hat. Und das war sein Debüttitel. Und dieser Mensch hat dann diese Scar Studios gegründet. Ich weiß nicht, ob der Dishwasher auch schon unter dem Namen der Scar Studios entstanden ist. Es ist ja so eine größtenteils so eine One-Man-Show, wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr, keine Ahnung, ich habe mir das jetzt nicht nochmal genau angeschaut. Das Charmante war ja, er hat als Tellerwäscher gearbeitet und hat eben dieses Spiel gemacht, wo ein Tellerwäscher so eine Superhelden-Fantasie ausleben kann. Und das nächste Ding war dann eben dieses Salt and Sanctuary, was halt ein 2D Metroidvania Souls-like gewesen ist, und jetzt ist Salt and Sacrifice der Nachfolger dazu.
Und das Salt and Sanctuary ist ja schon ein bisschen her. Was hat denn dir daran so gefallen? Ich meine, das ist schließlich ein Spiel, wo du jetzt der Meinung bist, einen Trüffel gehoben zu haben. Ja. Ist es einfach nur, weil es prinzipiell einfach gut gemacht hat, das irgendwas ausgezeichnet? Also irgendwie, ich finde zumindest den Grafikstil irgendwie schon irgendwie einprägsam, so ein bisschen weich gezeichnetes 2D.
Ja, der Grafikstil ist halt erstmal gewöhnungsbedürftig, ne? Mhm. Also ich habe da zumindest drauf geschaut und gedacht so, finde, das sieht aus wie so Webcomic-Stil irgendwie. Einerseits ist es im Kosmos dieser 2D-Spiele durchaus ein Unikat. Ich wüsste jetzt nicht so wahnsinnig viele, die so aussehen. Auf der anderen Seite finde ich ihn ästhetisch, was die Figuren angeht, meistens eher hässlich. Die Monster-Designs fand ich schon immer cool. Ja, und das Coole an dem Ding ist halt, also es funktioniert das, was bei Dark Souls funktioniert. Es hat ein super solides Kampfsystem, das war gut gemacht, es hat das schöne, interessante Gegnerdesign, es hat eine düstere, melancholische Stimmung, so eine Dark-Fantasy-Geschichte, es war sehr fragmentarisch, es war sehr sparsam erzählt, man konnte sich größtenteils auf das Gameplay fokussieren. Und diese Spielmechanik, ne, dass du deine, nennen wir es mal einfach Seelen, obwohl es jetzt in dem Fall keine Seelen sind, dass du die halt irgendwie mit dir trägst und du musst immer dieses Risikomanagement betreiben, bringe ich die jetzt in Sicherheit, aber dann respawnen die ganzen Gegner oder versuche ich weiter vorzudringen. Das sind Sachen, die gefallen mir. Das ist eine gute Mechanik, die ist spannend.
Ja, ist es denn auch spielerisch anspruchsvoll, denn das die Soulsborne-Spiele von From Software, die haben ja auch ihren guten Ruf, weil die Kämpfe sehr taktisch sind und weil da durchaus sehr viel Skill drin steckt, den man da rein investieren kann, und um sich so eben da in diesem Spiel vorzukämpfen.
Ist es.
Bei 2D-Spielen sehe ich das immer schwieriger, ja?
Ja, natürlich. Also, Entschuldigung mal. 2D-Spiele können so asozial schwer sein. Ganz nach Belieben. Und das Salt and Sanctuary war auch schon durchaus knackig. In meiner Erinnerung würde ich sagen, dass vielleicht Hollow Knight in seinen schwierigsten Abschnitten schwieriger war als das, ne? Aber so grob kann man das schon so subsumieren. Ne? Das ist ein anspruchsvolles Spiel gewesen. Das gilt jetzt auch ein bisschen für das Salt and Sacrifice. Über die Abstriche werden wir gleich noch reden.
Oho, eine erste Wertung. Ja, wie bist denn du aus Salt and Sanctuary rausgegangen? War da wirklich gleich die Lust nach mehr? War das befriedigend? Hast du dir irgendwelche Verbesserungen und Veränderungen gewünscht? Was waren so deine Aussichten auf einen eventuellen Nachfolger oder deine Wünsche?
Ehrlich gesagt, ich dachte, ich kriege mehr vom Gleichen. Mhm. Erstens, weil das so mit dieser Baseline-Erwartung, was Fortsetzung angeht, liegt man sehr häufig richtig.
Das stimmt.
Und zum Zweiten, es gibt jetzt nicht so irre viele, finde ich, 2D Dark Souls, ne? Also Souls-Likes. Da weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht mehr, wie das war bei Dead Cells, aber ich glaube, das ist auch so
eher ein Roguelike, Dead Cells, ja.
Eher so Roguelike-Strukturen waren. Also wirklich genau mit diesen Mechaniken, mit einer an sich kontinuierlichen Progression und so weiter. Ich hatte...
Das Ding, Blasphemy, war das nicht ein Souls-like?
Nee, das war ein Metroidvania.
Ah.
In meiner Erinnerung zumindest. Aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja. Das Ding ist, was ich mir eher versprochen hätte, wäre, dass das nochmal einen besseren grafischen Sprung nach vorne macht. Und dass es ein bisschen entschlackt wird, das hatte zum Beispiel diesen unsäglichen Skilltree damals schon, der so ein bisschen wie dieser Path of Exile Skilltree ist, also 3 Milliarden Upgrades und jedes davon ist so Pimmelkram, der eigentlich sich im Spiel dann so gut wie nicht erkennbar niederschlägt. Das ist zum Beispiel nicht passiert. Den neuen Skilltree aufgemacht, sofort das Kotzen gekriegt. Übrigens, ich habe es auch auf PS5 habe ich es gespielt. Und da ist es natürlich mit einem größeren Abstand zum Monitor noch schlimmer gewesen. Weil es ist so ein Gewusel. Du kannst die Wahl zwischen reinzoomen und ich erkenne auch ein bisschen, was das für Symbole sind. Aber dann kann ich nicht nachvollziehen, was sind denn zum Beispiel die Wege zu einem späteren Upgrade, ne, wenn ich einen bestimmten Weg in diesem Skilltree einschlagen will. Oder aber ich zoome raus, dann kann ich solche Wege nachvollziehen, aber dann ist es nur noch so komische Knubbel und du weißt gar nicht, was liegt denn auf diesem Weg, was ist denn da zwischendrin? Ist das jetzt möglichst viel Ausdauer, was ich da gewinne? Muss ich da zwischendrin Skillpunkte investieren in Tragfähigkeit oder in was auch immer? Grauenvoll.
Aber das hat also diese ganzen fein ausklabüserten Status und Skillsysteme, die man eben auch aus Souls kennt. Hat's auch sowas wie Waffenscaling?
Ja, gerade nicht. Also bei Souls ist es ja so, dass du hingehst und dann sagst, okay, ich erhöhe Dexterity und sowas. Aber hast du ja bei Souls gar nicht so diesen beschissenen wie aus einem Fraktalgenerator ausgeschissenen Skilltree.
Ja, so, aber dennoch so viele, ja, so viele Charakterwerte und auch so ein bisschen Theory-Crafting und so ein bisschen sowas. Gibt's eine Equipload beispielsweise? Gibt's verschiedene, ja, genau, Geschwindigkeiten? Gibt's verschiedene Waffenscalings basierend auf verschiedenen?
Gibt es.
Also hält sich schon relativ nah an die Originalformel auch der From-Spiele, was
ja, die Kernmechanik. Genau. Es gibt jetzt sogar, ich glaube, das gab's im ersten Teil noch nicht, aber meine Erinnerung ist natürlich jetzt nach 6 Jahren ein bisschen dürftig. Hm. Es gibt jetzt sogar einen Poise-Wert. Und das bestimmt, und ich glaube, das war auch schon in Dark Souls 2 so, wie leicht du nieder, also bei Dark Souls 2 ging es um Niederschlag und hier wirst du bounced so auf den Boden. Und das ist bei dem Spiel halt teilweise super fatal, weil dich dann bestimmte Angriffe, es gibt dann hinterher relativ projektilreiche Schlachten zum Beispiel, und dann kannst du da halt sozusagen in so einen endlosen Treffer-Juggle geraten. Ne? Die erste, ja. Da gibt es einen Gegner zum Beispiel, der spawnt so ganz viele komische Seifenblasen. Trifft dich die erste Seifenblase, wirft dich hoch und zurück, weil deine Poise zu niedrig ist, und dann kommt die nächste und es geht so weiter und so weiter, und am Schluss fällst du tot zu Boden und du hast keine Chance mehr. Ab dem Moment kannst du noch zuschauen.
Für unsere nicht englisch sprechenden Zuhörer, Poise könnte man mit Standhaftigkeit übersetzen, ist der Charakterwert in den Soulsborne-Spielen, der dafür sorgt, dass man eben nicht ins Taumeln gerät, wenn man von schweren Treffern getroffen wird. Und das ist auch der Schadenstyp, den man machen kann, um eben Gegner so ins Taumeln zu bringen und ihre Angriffe zu unterbrechen und sowas. Eigentlich eine ganz coole Funktion.
Ja, theoretisch, auf dem Papier ist es ganz cool, genau.
Ja, weil man kriegt ja auch zumindest bei, zum Beispiel bei Elden Ring, kriegt man wunderbares Feedback vom Spiel. Wenn man eben Poise Damage macht, dann taumelt der Gegner nach hinten, da schafft man eine Lücke für einen nachfolgenden Angriff, man fühlt sich selber schlecht, wenn man niedergeschlagen wird und ins Taumeln kommt. Das finde ich ist eine schöne Spielmechanik. Weiß nicht, wie gut die in 2D funktioniert, das ist auch ein bisschen eine Frage des Animationssystems und Sounddesigns. Also jetzt hier in Salt and Sacrifice.
Also, es ist theoretisch eine schöne Spielmechanik, aber nicht in diesem Spiel. Weil die hier einfach schlecht ausbalanciert ist, wie vieles anderes meiner Meinung nach auch. Das ist der Hauptgrund, warum jetzt auch hier eine Pause eingelegt wird, und ich überlege, ob ich vielleicht später mal zu dem Spiel zurückkehre, wenn es dann noch ein paar Patches bekommen hat.
Verstehe.
Weil dieses Poise-System zum Beispiel ist halt einfach meiner Meinung nach zu sensibel austariert. Gerade je nachdem, welche Klasse du spielst. Also ich bin sehr viel mit leichter Rüstung unterwegs gewesen und ich hatte das Gefühl, man kriegt das nicht auf einen Wert, wo nicht wirklich jeder kleine Scheißangriff, der dafür geeignet ist, das schon auslöst. Und das wiederum sorgt für Verschiebungen im Kampfsystem, die sehr unbefriedigend sind. Aber da müssen wir erstmal uns hinarbeiten. Ich will da jetzt nicht so viel vorgreifen.
Genau, treten wir mal ein Stück zurück und starten überhaupt das erste Mal den Nachfolger. Hast du dich vorher ein bisschen darüber informiert, was das Salt and Sacrifice ist, Teil 2 nach 6 Jahren, wie du es gesagt hast, was das Ding dir anbietet? Gab es irgendwelche schönen Versprechungen? Gab es was Tolles auf der Verpackungsrückseite? Oder bist du da auch reingegangen wirklich mit der Erwartung, mehr vom Gleichen, los geht's?
Ja, letzteres, ne? Wie schon gesagt, ich habe mir nichts dazu angeschaut. Ich wusste, dass ich den ersten super finde, ich wusste, dass ich deswegen den zweiten spiele.
Wie war denn dann dein Weg der Erkenntnis? Was hast du bemerkt an Gleichem und an Unterschieden? Und wie kommt man so rein?
Also es ging halt los so, hat eigentlich Erwartungen insofern voll erfüllt, weil es ging fast identisch los. Ne? Also im ersten Teil ist es auch so, anfangs großer Bossfight, du stirbst und auf einmal bist du in so einer komischen Welt. Und hier ist es minimal anders. Du bist offensichtlich eines Verbrechens verurteilt worden. Das kannst du am Anfang bei der Charaktererstellung auswählen. Ich habe noch nicht festgestellt, inwiefern das einen Einfluss hat auf das Spiel, ehrlich gesagt. Das ist mir entgangen. Ich habe mich für Unzucht entschieden. Unter den Verbrechen. Es gibt aber auch sowas wie Ketzerei oder sowas, kannst du am Anfang halt auswählen. Und für dieses Verbrechen wirst du jetzt in irgendeine Art von Strafkolonie geschafft und da kommt auch ein großes Monster, und auf einmal wachst du halt irgendwo auf. Und dann ist die Struktur ist aber diesmal anders. Beim anderen war es so ein bisschen eben wie bei Dark Souls 1. Du startest in dieser seltsamen Welt, das wirkte auch wieder wie so eine Art Fegefeuer oder sowas, ne, so Limbo, super desaturiert, fast schon Schwarz-Weiß-Grafik, seltsame mittelalterliche Burgen, und da hast du dich dann Stückchen für Stückchen so durchgekämpft. Und diesmal machen sie es genauso, wie sie es auch bei Demon's Souls, wie bei Demon's Souls oder auch, ich glaube, bei Dark Souls 3 gemacht haben. Es gibt einen zentralen Hub. Das ist das, wo du jetzt diesmal zu dir kommst. Das ist das Lager der Inquisitoren. Und diese Inquisitoren, die jagen die Magier. Ne? Die Magier sind so das große Böse in dieser Welt und die müssen dringend erschlagen werden. Und das Spiel ist dann so, dass du in dieser Hub-Welt, da gibt's ein großes Portal, das Spiegeltor, und dann schaltest du dort nach und nach mehrere Areale frei. Bis zu drei bin ich gekommen, ich weiß nicht, wie viele es insgesamt gibt. Und in jedem dieser Areale gibt es dann, und das ist jetzt sozusagen neu, es gibt eine Reihe von Standard-Boss-Gegnern, die sind verteilt in diesen Arealen, also ganz klassisch, du kommst in diese Arena und da ist ein Boss und gegen den kämpfst du, und dann gibt es aber noch zusätzlich diese Magier. Und da liegen dann irgendwo so komische, wabernde Leichen in der Gegend rum oder sowas, und da findest du dann so Jagdverträge für diese Magier. Und er sagt dir dann so, hier, da ist ein Level 5 Wassermagier, der heißt so und so, das und das gibt's als Belohnung, willst du den verfolgen? Das ist neu hinzugekommen. Das ist eine der Neuerungen, die sich die Designer ausgedacht haben. Das ist schon die erste Scheißidee gewesen. Weil das ist halt diese Jagd nach diesen Magiern, die wird so schnell so generisch, weil es gibt halt diese verschiedenen Magiertypen und ansonsten ist es immer der gleiche Ranz. Ne? Feuermagier ist immer der gleiche Scheißfeuermagier mit so grob auch zumindest den gleichen Angriffen, was ich bisher erlebt habe. Und das Schlimme ist, die funktionieren auch noch so, du sagst, ja, ich will den jagen, dann geht das Spiel quasi in so einen extra Jagdmodus, lädt deine Heiltränke wieder auf, als wärst du an einem der Raststätten, nennen wir sie erstmal Bonfires, obwohl es Obelisken sind, hingegangen, ne? Bleiben wir mal in dieser Dark Souls-Terminologie. Und dann, da gibt's so einen schwarzen Rauch, der zeigt dir an, in welche Richtung du laufen sollst. Und dann triffst du den irgendwo, fängst an, gegen den zu kämpfen und nach einigen Treffern verpisst er sich dann. Oder nach einer gewissen Zeit. Und dann musst du den durch diesen Level jagen, wo auch schön alle Gegner respawnen. Das heißt, du musst zwischendrin irgendwelches Kopfzeug weghauen, musst immer diesen Magier verfolgen, bis er dann irgendwann an seinem Endpunkt, seiner eigentlichen Boss-Arena angekommen ist und sich dort festsetzt. Du kannst Gottlob, also diese Obelisken-Bonfires, da kannst du zwischendrin immer wieder deine Vorräte auffüllen und auch wenn der erstmal in seiner finalen Boss-Arena angekommen ist und du hast dort einen dieser Obelisken aktiviert, dann bleibt er da. Das geht nicht jetzt, wenn du stirbst, wieder komplett von vorn los. Aber diese uniforme Jagd des hin und her spawnenden Magiers durch den Level fand ich extrem ermüdend und es wird durch andere Entscheidungen in dem Spiel verschlimmert. Die nächste schlechte Designentscheidung aus meiner Sicht ist, wenn du an einem Obelisken Rast machst, dann ist es so, dass dann zwar deine ganzen Tränke oder auch deine Fernkampfmunition aufgefüllt werden, aber es verbraucht jetzt Ressourcen. Es ist nicht wie bei den Bonfires in Dark Souls, wo du hingehst und du kriegst einfach alle deine Essos-Flaschen aufgefüllt, im Gegenzug für hier respawn jetzt Gegner, sondern du musst Ressourcen sammeln. In dem Fall eben so rote Beeren, um deine Heiltränke aufzufüllen und irgendein Erz, um deine Fernkampfmunition aufzufüllen. Und das heißt, es kann dir dann, wenn du an einem Gegner mehrfach scheiterst, passieren, die Scheiße ist leer. Und du hast auf einmal null Heiltränke. Dann musst du losgehen und erstmal wieder rote Beeren farmen, damit du diesen Bosskampf mit der nötigen Anzahl Heiltränke wieder angehen kannst, den du ja schon vorher mit den maximalen Heiltränken nicht geschafft hast. Also ist ja schwachsinnig dann zu sagen, dann gehe ich halt mit null Heiltränken da rein. Und das gilt halt auch für Fernkampfmunition, die je nach Bossgegner sehr wichtig sein kann. Und das nächste ist vor allem auch noch, du könntest ja auf die Idee kommen zu sagen, so naja gut, vielleicht gehe ich dann mal zwischendrin und mache ein Level-Up. Und das Level-Up geht aber nur in dieser Hub-Welt. Das heißt, du musst dann in dem Fall diese Jagd komplett abbrechen, um in deine Hub-Welt zurückzukehren. Dort könntest du dann Rüstung verbessern oder Waffen verbessern oder deinen Charakter aufleveln, dann zurück und dann geht dieser ganze Spaß tatsächlich von vorne los. Das gilt übrigens auch für die Erkundung des Levels. Diese Obelisken, die ich da beschrieben habe, das sind dann auch deine jeweiligen Rücksetzpunkte. Du startest, wenn du stirbst, immer vom letztbesuchten Obelisken neu, aber wenn du in die Hubwelt zurückkehrst, dann startest du immer an dem ersten zentralen Obelisken. Das heißt also, sobald du zum Level-Up oder sonstigen Verbesserungen in die Hubwelt zurückkehrst, heißt das, die gesamte Progression durch den Level wird auch resettet. Und das ist auf dem Papier theoretisch vielleicht auch wieder so eine Mechanik, wo man sagen kann, ja, das ist eine ganz nette Abwägungsentscheidung, ne? Aber effektiv führt es nur dazu, dass du dich sehr häufig, finde ich, an diesen Stellen festbeißt, selbst dann, wenn du schon eigentlich keinen Bock mehr hast und lieber mal kurz zwischendrin in eine andere Welt gehen würdest, um zu gucken, was da so abgeht.
Ja, weil es einfach das Investment ist so groß, Sunk-Cost-Fallacy, ja. Du hast dich hier
Es ist nicht nur Sunk-Cost, es ist halt tatsächlich eine Optimierungsstrategie, weißt du? Ja. Also ich habe mich jetzt schon zu zwei Dritteln durch diesen Level gebolzt und ja, ich hätte jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr, irgendwie ist gerade der Widerstand zu groß, ich würde jetzt gerne mal zwischendrin mir die Füße vertreten in einem anderen Level oder sowas und das machst du dann nicht. Ja? Das heißt also, die Spieloptimierung steht deiner Spielspaßoptimierung im Weg.
Ja, dieses Farming, ist das von diesen Bären und Ressourcen für die Sachen, die du eben auffüllen musst, ist das mühsam? Ist das zeitintensiv? Ist das schwierig oder ist das einfach nur so eine Beschäftigungstherapie? Kriegt man diese Bären schnell gesammelt?
Du kriegst an sich einen ausreichenden Vorrat einfach, indem du es halt jeweils mitnimmst. Aber das führt natürlich auch schon dazu, dass dieses Spiel ständig unterbrochen wird durch diese Sammelgeschichte. Weißt du, also dann, wenn du an einem roten Busch vorbeiläufst, dann nimmst du die Beeren auch mit, weil du weißt, du willst nicht in die Situation kommen, wo sie dir ausgehen. Und dadurch ist dann der Spielfluss für meine Begriffe schon wieder viel zu stotternd. Ne? Also das ist bei Salt and Sanctuary, dem Vorgänger, da läufst du halt rum und erschlägst Gegner, aus denen fallen Münzchen raus und sonst irgendwas. Und du hast auch hier und da mal was aufgesammelt. Aber es ist viel, viel weniger dieses ständige, okay, das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Genauso wie halt jetzt in so einem typischen Open-World-Spiel. Ne? Also wo du halt dann auch bei Witcher irgendwie jede rote Blume pflückst, obwohl du eigentlich keinen Bock hast. Aber du denkst dir so, naja, vielleicht brauche ich diese Ressource irgendwann. Und hier ist es natürlich noch schlimmer, weil diese Ressource, die brauchst du wirklich. Und wenn es dann dir mal passiert, ist mir einmal tatsächlich nur so gegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass das nach hinten raus häufiger passieren kann, wenn du zu häufig an einem Gegner scheiterst und dir dann die Tränke ausgehen und dann musst du extra loslaufen und du hast dann auch relativ schnell 7, 8 Heiltränke. So, und um die wieder aufzufüllen, müsstest du 7, 8 Beeren finden. Dann findest du einen Baum, da sind 2 Beeren oder sowas dran. Dann rennst du weiter zum nächsten Baum, zum nächsten. Also du kannst da schon ganz ordentlich rumrennen müssen. Auch ein bisschen Glück dabei, ob Gegner sowas droppen, bis du das dann wieder aufgefüllt hast. Und das ist dann ein Versuch. Dann hast du einmal diese 7 Heiltränke, ne? Und wenn du dann die alle beim nächsten Run auf den Boss wieder verbraucht hast, dann geht der ganze Spaß von vorne los. Das ist eine Idiotenidee gewesen, meiner Meinung nach.
Uiuiui. Klingt aber immerhin nach Problemen, die sie tatsächlich rauspatchen können. Also das sind alles noch Designmängel, die noch nicht in Stein gemeißelt sind. Ganz witzig. Ist vielleicht auch ein bisschen eine Folge von den From-Software-Spielen, die in den letzten 6 Jahren sich halt auch verändert haben und gerade mit Elden Ring halt auch sehr in Richtung Quality of Life optimiert wurden. Also so in kleinen Komfortfunktionen, was da zum Beispiel das Schnellreisesystem und sowas angeht. Gibt's in dem Spiel Schnellreise oder kannst du, wenn du zumindest einmal im Level bist, von Obelisk zu Obelisk springen?
Nope.
Obelisk? Auch nicht.
Also die einzige Schnellreise ist halt eben die Auswahl, in welches Areal du jetzt reisen möchtest, ne, wenn du schon mehrere freigeschaltet hast. Und ansonsten, es gibt auch wie im Vorgänger keine Karte. Und das hat mich diesmal auch mehr gestört als im Vorgänger. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das diese doch relativ großen verschiedenen Areale sind und nicht ein durchgängiges Areal. Ich habe das Gefühl, die Vertrautheit mit diesem Areal war im ersten Teil größer und deswegen war es nicht so schwerwiegend, dass die Karte gefehlt hat. Und hier ist es dann so, boah, ich habe vor einer Stunde, da habe ich ja eine Tür gesehen und durch die Tür konnte man erst durch, wenn man schon 3 Magier erschlagen hat. Ah, fuck, wo war die Tür? Und ich habe mir so gewünscht, ich könnte das nachschlagen. Ich wusste so, ah, das ist irgendwo in den Minen gewesen. Boah, war das hinter dem Echsenmenschen? Ich glaube. Und dann eierst du da halt hin und dann hast du entweder Glück und du hast dich richtig erinnert, aber wenn du dich dann nicht richtig erinnert hast, dann bist du da am Rumirren. Und da ist so viel dummer Leerlauf dann dazwischen, weil du dann halt dazwischendrin ja auch immer wieder so Trivialkämpfe absolvieren musst.
Gibt's denn was Gutes? Sind die Umgebungen nett? Ist das Kampfsystem irgendwie besonders? Ist das Gegnerdesign gut? Hast du auch Spaß gehabt oder was eher ernüchternd? Was mehr vom Gleichen plus schlechte Designentscheidung?
Also ich hatte schon Spaß. Also und das liegt daran, dass ich finde, das Kampfsystem funktioniert schon nach wie vor gut. Wobei auch da finde ich halt, das wurden Entscheidungen getroffen, die ich auch jetzt zumindest in der aktuellen Kombination für schlechter halte. Zum Beispiel ist der Dash-Move, es gibt so eine Vorwärts-Hechtrolle, ne? Auch so ein bisschen wie bei Dark Souls. Das ist mächtiger geworden. Ich habe das Gefühl, ich glaube, der ist vielleicht ein Ticken schneller, könnte aber auch einfach an einem anderen Bild liegen, als ich das erinnere. Aber vor allem, du hast viel großzügigere Unverwundbarkeit, während du diese Rolle machst. Bleibst nicht irgendwie an einem Gegner so leicht hängen zum Beispiel währenddessen. Und ich glaube, das ist notwendig, weil sie gerade bei diesen Magiern sehr viel mit so Projektil-Spam-Angriffen arbeiten. Und dann musst du halt, da ist halt der ganze Bildschirm voll von irgendwelchen Seifenblasen oder irgendwelchen Geysieren, die sich am Boden bilden. Und dann musst du da halt quasi, du erkennst dann, da ist eine Lücke und da muss ich hin und da musst du halt mal durch 5 Seifenblasen hindashen können. Ne? Und damit das möglich wird, haben sie den Dash-Move, glaube ich, sehr großzügig gemacht. Aber das führt dazu, dass die Kämpfe, ehrlich gesagt, sich viel monotoner anfühlen, weil das extrem auf dieses Ausweichfeature ganz hinausläuft. Es gibt immer noch Blocken und auch den perfekten Block, aber ich habe das Gefühl, das wurde ganz stark entpriorisiert. Also du hast zum Beispiel auch ganz viele Waffen, in denen gar kein Schild mehr dabei ist. Du hast nicht mehr die Unterscheidung zwischen linker, rechter Hand, wo du dann nach Belieben Schilde auswählen kannst, sondern es gibt bestimmte Waffen mit Waffe und Schildkombinationen, entweder hast du die oder nicht. Und es gibt auch keine Konter mehr, keine richtige Parade, sondern es gibt nur noch diesen Perfect Block, der dann dir theoretisch ein besseres Fenster für Gegenangriffe aufmacht, aber diese ganzen Zeitfenster sind extrem geschrumpft, die Gegner sind sehr, sehr aggressiv und ich hatte das Gefühl, es läuft sauhäufig darauf hinaus, dass die für mich optimale Spielstrategie ist, halt einfach Gegner auf dich zukommen lassen, warten, bis die Angriffsanimation anläuft, durch ihn durchdashen, von hinten einen Treffer landen. Ne? Wie gesagt, die Zeitfenster sind sehr knapp, ein, zwei Treffer landen, je nachdem, was du da ausgerüstet hast, und dann wieder zurückziehen und das Ganze wiederholen. Und es hat erschreckend häufig funktioniert, aber das ist mühsam, weil es ewig dauert und nicht wahnsinnig spannend oder spaßig, sobald du das System mal ein bisschen durchschaut hast. Ist anzunehmen, dass das später vielleicht nochmal durchbrochen wird und dann auch mehr Abwechslung hat, aber ich fand es mühsam. Mühsam und vor allem eben verbunden mit den beschriebenen Effekten, dass du manchmal einfach nur, sag ich mal, durch Würfelpech, ne, wie diese ganzen Angriffe jetzt gerade zufällig auf den Bildschirm gezeichnet werden und wenn du dann unglücklich einen Treffer kassierst und du in so eine Juggle-Kette gerätst, dann bist du auf einmal am Arsch und konntest eigentlich nicht wirklich was dafür, außer dass du halt diesen einen Treffer zugelassen hast.
Klingt ernüchternd. Klingt seltsam nach 6 Jahren Entwicklungszeit.
Das ist echt merkwürdig. Ich habe gelesen irgendwo, dass sie diesmal von Anfang an versucht haben, stärker auf Koop und PvP zu setzen, also einen Multiplayer-Modus. Und ich kann mir vorstellen, dass die Herausforderung, dieses Spiel gut für Single und für diesen Koop mit mehreren Spielern-Modus zu balancen, dass das in die Hose gegangen ist. Ich kann mir nämlich vorstellen, ich habe den Koop-Modus jetzt nicht gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass dann zum Beispiel sowas ist, wie einer steht vor dem Gegner, zieht Angriffe an und der andere landet von hinten Treffer, dass das bestimmte Situationen extrem entspannen könnte. Und dass auch bestimmte Designentscheidungen, zum Beispiel auch wie aggressiv die Gegner sind, ne, dass das damit zusammenhängt, dass sie immer berücksichtigen müssen, dass die auch funktionieren müssen, wenn dahinter 2 Leute oder so antreten. Und dass sie damit überfordert waren, das Spiel sowohl für Single als auch für Multiplayer anständig zu balancen. Das erklärt jetzt vielleicht nicht unbedingt das mit diesen Zaubern und sowas. Also da ist halt auch viel so das typische, wir wollen, dass dieses Spiel endlos gespielt werden kann, Bullshit-Design, ne? So, guck mal, noch ein Magier-Contract und noch einer, die wirken halt wie so autogenerierter Scheiß, den man reinwirft, um irgendwie endlos Content da reinzuwirken. Wo ich mir denke so, aber das ist ja bekannt, dass ich das hasse. Mach ein Spiel mit einem Anfang und einem Ende. Nicht das 1000 Stunden eierlegende Wollmilchspiel.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Also Spiele mit einem Anfang, Mittelteil und Ende ist echt gut, die dann nachher auch durchgespielt sind und die sich beim Spieler bedanken, abspannen, gut, das ist fantastisch.
Es wirkt halt auch gerade, also es wirkt auf mich so, als wäre es irgendwie ausufernd lang getrimmt. Ich habe aber tatsächlich gesehen, dass viele Leute so 20, ein bisschen mehr als 20 Spielstunden berichten, es ist gar nicht mal so ein Spiel. Aber ich verstehe nicht, warum ein 20-Stunden-Spiel, wenn es denn eines ist, ich habe das jetzt nicht selber nachvollzogen, aber wenn es ein 20-Stunden-Spiel wäre, warum braucht es einen Skilltree aus der Hölle überhaupt? Verstehe ich nicht. Warum braucht es autogenerierte Kackmagier in endloser Abfolge? Wozu das alles? Was soll das? Was hat das alles für einen Sinn? Ich verstehe es nicht.
Also von mir aus, ich bin cool damit, wenn du es jetzt einfach lässt und dich nicht weiter quälst.
Ich finde es ja, wie gesagt, also weißt du, es fühlt sich nach wie vor gut an. Ich mochte den Look vom ersten ein bisschen lieber. Dieses ganz Graue ist ein bisschen farbiger geworden. Es versucht jetzt auch ein bisschen mehr Abwechslungsreichtum. Aber das wirkt so ein bisschen auf mich wie Diablo 1 und 2. Diablo 1 kann man sagen, ja, du bist nur einfach in diesem blöden Kerkern unter der Kirche und gehst weiter runter und da ist nicht genügend Varianz. Und da Diablo 2, guck mal, da rennst du durch die Wüste und dann rennst du hier und dann rennst du da hin, ist doch besser. Und das ist halt für mich so, nee, ich mochte die thematische Kohärenz im ersten. Ich fand, das war stimmiger. Ich fand, das passte besser zusammen. Ich fand, das interessanter. So die gleichen Gefühle habe ich jetzt gerade bei den beiden Spielen so ein bisschen. Das ist aber sicherlich auch Geschmackssache. Und es war halt insgesamt, es hatte so diese Anmutung von, es war halt mehr dark and gritty, um mal einen 2006er Begriff in die Runde zu werfen. Zum Beispiel sind auch die Gewalteffekte jetzt entschärft worden. Erster Teil, da ist ständig irgendwie Blut an die Wand gespritzt und schön die Köpfe geflogen und jetzt ist es ist immer noch Blut, aber es ist halt weniger geworden und es fliegen nicht mehr Körperteile und es spritzt viel weniger Blut irgendwie in die Umgebung und sowas. Und ich habe das Gefühl, die ganze Zeit irgendwie, so, es ist ein bisschen so softer geworden und mehr Fantasy und nicht mehr so ganz so düster und also auch so rein ästhetisch gefiel mir der erste Teil da besser.
Tja, ne? Ist schön, wie wir uns langsam in Richtung Altersstarrsinn entwickeln, ja. Früher war alles besser, aber ich glaube dir, in dem Fall ist es tatsächlich eine korrekte Ansicht. Und das ist ja auch etwas, was das Internet spiegelt. Ich habe bevor der Aufnahme noch mal ganz kurz User-Reviews bei Metacritic und bei Steam überflogen und die sind alle so ein bisschen ernüchtert, so vor den Kopf gestoßen regelrecht, dass hier das Spiel kaputt designt wurde, dass sie so mochten im ersten Teil.
Es ist halt, ich glaube, zum Teil ist es so ein bisschen anders und da kann man wahrscheinlich auf der einen oder anderen Seite runterkommen.
Schlimm genug, ja. Wir mochten, also, was früher gut war, jetzt ist es anders.
Ja, genau. Aber das ist halt so, es ist ja bekannt, dass ich zum Beispiel jedes Crafting-System dieser Welt meistens hasse. Und da bin ich ja nun, das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie 99% der Spielerbevölkerung sofort sagen, genau, das sehe ich auch so, sondern es gibt ja Leute, die aus irgendeinem Grund es gut finden, rote Beeren sammeln zu müssen oder sowas. Da kann man sicherlich auch anderer Meinung sein. Ne? Also auch zum Beispiel, das erhöht ja so ein bisschen die Stakes, dass man halt, ne, jetzt kommst du einem Endgegner, das heißt dann schon so, ey, wenn du es in 5 Anläufen schaffst, ist gut und ansonsten musst du nämlich wieder Beeren sammeln gehen oder sowas. Da ist eine zusätzliche Bestrafung eingebaut, wenn man so möchte. Und das kann man so oder so bewerten zum Teil. Also ich habe mir das nicht angeschaut, wie jetzt das allgemeine Spielerecho ist. Ich hatte nur das Gefühl, der erste Teil war halt kohärenter, stimmiger und jetzt sind die Sachen, die hinzugekommen sind, sind für mich Elemente, wo ich gedacht habe, ich verstehe teilweise nicht genau, was das soll. Also auch zum Beispiel wie jetzt beim Loot, wenn du einen Magier besiegt hast, dann schaltest du so ein zugehöriges Magier-Rüstungsset auf einmal frei und das ist halt so eine Mega-Loot-Drop, ne? Da ist so auf einmal 8 Items, die gecraftet werden können. Und du schaust da drauf und denkst dir, what the fuck, das ist so viel Zeug, ich muss jetzt, also die Zeit, die du dann in dieser Hubwelt verbringst, weißt du, um dir das anzuschauen, was du da alles auf einmal für einen Shit machen kannst, habe ich schon genug Items dafür, ja, nein, weiß noch nicht, ne, was sind es überhaupt für Items, die hier gebraucht werden, das kannst du ja dann auch, wenn du unterwegs bist in den Welten zum Beispiel, nicht nachschauen, sitzt nicht da und denkst so, ah, ich habe jetzt gerade eine neue Ressource gefunden, wofür brauche ich die denn, nein. Kannst du in der Hubwelt gucken, was du brauchst, um diese Scheiße da zu craften und dann musst du hoffen, dass du dich noch erinnerst, wenn du es irgendwo auch wirklich mal gefunden hast und diese ganze sowas, aber das, ich hasse sowas, weißt du, das ist halt echt Bullshit für mich, aber das kann man auch toll finden, vielleicht.
Ja, aber in den Souls-Spielen, okay, da muss man nicht so viel craften, zumindest jetzt, nö, in denen nicht. Und aber da gibt's ja auch bei den From-Software-Spielen auch dieses große Spektrum an Rüstung, wo es auf der einen Seite dieses Fashion Souls gibt, diesen Begriff für Leute, die sich einfach cool anziehen, mit diesem unglaublich breiten Spektrum an Ausrüstung. Und es gibt eben auch unglaublich viele Ausdrucksmöglichkeiten für verschiedene Spielstile in den From-Software-Spielen, ob man jetzt ein Magier ist oder irgendwie ein bisschen stealthy mit Ausweichrollen und ganz schnell, mit welcher Waffengattung man arbeitet, welche Sorte Schaden man verursacht, welche Elemente man noch dazu rührt. Das ist schon ganz beeindruckend. Ist es in dem Spiel ähnlich breit gefächert? Versuchen Sie auch hier in die Stapfen von Souls zu treten?
Ja, also auf dem Papier schon. Das war auch im ersten Teil schon so. Aber ich habe hier arg gezweifelt, dass diese Spielstile alle wirklich gleichwertig repräsentiert sind, weil ich glaube, dass das Spiel an vielen Ecken ein Balancing-Problem hat. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel, Fernkampf zum Beispiel kann bei manchen Sachen enorm effektiv sein. Also ich habe ein Bild gehabt, ich hatte eine Lanze und einen Bogen. Und ich habe mit dem Bogen habe ich Sachen weggecheased, wie die Sau teilweise. Ne? Ja. Der ist limitiert durch die Anzahl an Munition, die du hast. Und das kannst du nicht über den Skilltree erhöhen, sondern dafür musst du so bestimmte andere Items zum Craften finden. Und das haben sie, glaube ich, besser unter Kontrolle, dass das nicht zu schnell aus dem Ruder läuft. Aber da hatte ich schon so das Gefühl, ich glaube, dass das einerseits für so Mischformen, wie ich sie gespielt habe, ein enorm wertvolles Cheesing-Instrument ist. Ich kann mir aber vorstellen, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, aber eine reine Fernkampfklasse zu spielen, also möglich ist es, aber vorgesehen ist, das stelle ich mir vor wie die Pest, weil dir ständig die Munition ausgeht und du die ja nachcraften musst über diese blöde Ressource, was dann halt auch wieder Bullshit ist. Und ich glaube, dass das an solche Effekte werden ständig einem wirklichen Ausleben deiner Vorstellung, weil von irgendeiner ganz bestimmten Klasse im Wege stehen.
Ich schaue gerade so ein bisschen nach deren Auftritt. Ich war jetzt auch ganz vor den Kopf gestoßen, dass das Spiel nicht auf Steam ist, sondern nur im Epic Game Store. Ich bin es nämlich so gewohnt, dass Entwickler bei Steam halt sich melden mit irgendwelchen Patchnotes und Kommentaren zum Release, weil es ist ja schon, mich erinnert das auch ein bisschen an die Diskussion rings um Elden Ring. Was ja auch ein fantastisches Spiel, hochgelobt, ihr habt es ja auch lange gezockt und ich habe auch kurz reingespielt und ich respektiere es sehr. Und auch da gab es ähnliche Probleme, wie du sie beschrieben hast. Jochen hat ja am Sonntagscast beschrieben, wie er praktisch ein Cheese-Bild rein zufällig entdeckt hat und damit eigentlich alle Bosse über den Haufen gerannt hat. Und das ist auch ein Thema, wo die Entwickler bei From Software bis heute noch ein bisschen an Elden Ring rumbalancen. Die eine oder andere Waffe buffen, die eine oder andere nerven. Genauso dasselbe mit Gegnern und Bossen. Das klingt alles immer noch so ein bisschen nach Problemen, die behoben werden können. Es gibt ja auch Patches. Der letzte, der 1.005, zwei Tage vor dieser Aufnahme. Hast du dich da mal ein bisschen damit beschäftigt, wie die Entwickler so ein bisschen auf das Feedback reagieren und ob hier irgendwie Verbesserung am Horizont steht oder ist dir das erstmal alles wurscht?
Nö, das ist mir auch scheißegal. Ne? Ich habe auch diesen aktuellen Patch gar nicht mitgenommen, glaube ich. Höchstens ein bisschen davon, aber nicht viel. Also ich würde behaupten, diese Beurteilung, die bezieht sich auf das Spiel vor diesem Patch. Die müssen halt damit leben, dass ihr Spiel so ist, wie sie es rausgestellt haben. Das war ja schon immer die Philosophie. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann nochmal besser ist und ich es dann weiterspielen kann und es dann auch vielleicht besser finde. Weil, wie gesagt, also ich bin dem im Kern immer noch zugetan. Aber es gibt halt einfach Entscheidungen, also diese Geschichte mit den Magiern zum Beispiel oder sowas, das wird sich nicht mehr ändern. Da sind sie, glaube ich, committed jetzt. Das haben sie halt so designt. Viele Kleinigkeiten, aber auch, weißt du, der überbordene Skilltree, okay, den gab es im ersten auch schon und so weiter. Also das sind schon viele Sachen, die werden sich nicht mehr ändern.
Die groben Geschichte. Aber ich sehe gerade hier in Patch 1.004 unglaublich viele Änderungen an der ganzen Juggle- und Poise-Geschichte. Reduziert die maximale Zeit, die Spieler in der Luft herumgewirbelt und getaumelt werden können. Dein Poise-Wert reduziert jetzt die maximale Air-Juggle- und Bounce-Time. Das Stagger-Window für Reposten wurde erhöht und so weiter und so weiter. Die haben also definitiv eine ähnliche Kritik mitbekommen, wie du sie hier geäußert hast. Kann also durchaus sein, dass es im Detail noch ein bisschen gepolischter und ausbalancierter wird. Das glaube ich durchaus, aber ja, das behebt nicht die großen Brocken, ne?
Ja, das ist so toll. Vielleicht halt auch wirklich wieder so ein Negativeffekt, ne? Also aus Spielersicht dieses Epic Stores und seinen Exklusivdeals. Wenn du, wie das in der Vergangenheit ja berichtet wurde, im Grunde genommen schon dass deine Base-Verkaufszahlen von Epic vorab überwiesen kriegst oder so. Ja, mein Gott, kannst du ja rausstellen. Kannst halt auch dir die ganze Zeit denken, so, naja, komm, wir optimieren das jetzt in der Zeit im Epic Store, dann haben wir ja noch ein Steam-Release hinterher. Also keine Ahnung.
Möglich, ja. Aber Epic als eine Art Early Access. Ist tatsächlich für mich verwirrend, jetzt ist es ein bisschen off-topic, aber wenn ein Spiel bei Epic erscheint, wie wenig ich das mitbekomme, wie wenig sichtbar das für mich ist und wie wenig ich mit diesem Spiel interagieren kann. Also im Sinne von Community Posts, Guides, Entwickler, Kommentare und so weiter und so fort. Da bin ich so krass an Steam gewöhnt, das ist echt abgefahren.
Ja, das geht mir auch so. Also das hier habe ich natürlich die ganze Zeit verfolgt. Da hatte ich quasi den Release-Termin auch schon in meinem kleinen Kalenderchen eingetragen, irgendwo oben in meinem Gehirn. Aber das geht mir auch so. Ich verpasse sehr viel, wenn es im Epic Store passiert. Also wo dann auch jemand sagt so, ja, wir könnten ja das und das. Und dann so, was ist schon raus? Ich so, ja, Epic Store Release. Und so, ach so, ja, richtig. Weil der liegt halt auch nicht auf dem Weg. Nee. Also ich habe halt bei Steam auch, gibt es das überhaupt beim Epic Store? Kannst du den im Browser vernünftig aufrufen? Oder ist das alles nur über diesen Launcher? Weil irgendwo bei Steam ist es so, ich gehe immer mal mit dem Browser einfach auf den Steam Store und browse mich da so ein bisschen durch.
Das geht bei Epic schon auch, aber ich mach's halt nicht.
Ne? Ich mach's halt dann auch nicht, ja genau. Ja. Also das wird das Problem sein. Ne? Steam ist halt irgendwie schon so Teil der Routine und Epic Store ist so ein Ding, das fällt mir immer wieder ein, dass das existiert, wenn dort was relevant ist.
Der Epic Store, der will ja, dass du alle zwei Wochen da deine Gratisspiele abholst, aber selbst dafür bin ich zu faul.
Ja, selbst dafür, nee. Ich habe am Anfang gedacht, dass das ja eigentlich cool wäre, die immer schön mitzunehmen, da hast du da die in der Bibliothek und wenn wir eins davon mal besprechen wollen, ist ja super oder sowas, aber dafür hatte ich nicht die Disziplin, da regelmäßig dran zu denken.
Nee, das war eine Hürde, die war zu hoch, um drüber zu springen.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht gibt es ja einen Bot, der das für dich macht.
Das wäre geil.
Mal gucken.
Das wäre geil, so ein Browser-Plugin.
Ja, so ein Browser-Plugin, das sich einfach kümmert für dich. Solange du den PC lang genug anhast, geht der regelmäßig per Epic, aktiviert die Spiele.
Das ist eine geile Idee. Entwickler da draußen, ja, dafür würde ich auch Geld bezahlen.
Und nebenher meint er heimlich Kryptowährungen mit deinem Rechner. Das ist doch ein guter Deal.
Ja, dann muss ich ja nicht mal was bezahlen. Das ist ja perfekt, das ist ein Win-Win eigentlich. Dann werden in Zukunft überall in unseren Kritiken wird dann mysteriöserweise auftauchen, dass das Zeug alles ruckelt und wir So geht bei niemandem außer uns.
Sehr schön, sehr schön. Du hast es auf PC gespielt, ne? Ja, im Epic Store und so weiter.
Ich habe es sowohl auf, ich habe es hauptsächlich auf PS5 gespielt.
Ah.
Aber ich habe es auch im Epic Store gespielt. Ich habe es eigentlich erst im Epic Store gekauft, dann habe ich es gespielt, dann habe ich festgestellt, so, ich habe so wenig Zeit, ich würde gerne, aber das, wenn ich jetzt nachts um 11 oder so noch was spiele, dann setze ich mich nicht nachts um 11 nochmal irgendwie hier an den Schreibtisch. Und dann habe ich es mir nochmal selber für PS5 gekauft.
Oh boy, gedoubledippt, also schon wieder die falschen Signale an die Entwickler gesendet.
Ja, weiß ich nicht.
Geht schon, geht schon. Und gibt's ja auch nur auf diesen Plattformen, nur auf PlayStation und auf PC und im PC auch nur im Epic Store. Das war ja auch Teil dieses Sony Showcases, als die PS5 da angekündigt wurde 2020. Da war schon Salt and Sacrifice zu sehen. Naja, jetzt ist es da und wir sind alle nicht so, also du bist nicht so ganz zufrieden.
Ja, also es ist nicht scheiße oder so, ne? Kann man schon immer noch ganz gut spielen oder so. Also ich bin sehr enttäuscht, weil ich erwartet habe, ich finde es halt mindestens so gut wie den Vorgänger und vielleicht haben sie ja was besser gemacht. Und das ist natürlich, ich meine, das ist jetzt auch so lange her und vielleicht war halt auch damals so dieses Gefühl von 2D Souls-like noch so neu. Ich hatte noch nicht mal Dark Souls richtig gespielt. Das ist ja vor Dark Souls Diaries und sowas, ne? Das heißt also, viel von diesem Zauber, den diese Formel teilweise entfalten kann oder sowas, habe ich vielleicht in Salt and Sanctuary reingelegt, ne? Und jetzt spiele ich es nochmal, nachdem ich Dark Souls 1 und Dark Souls 2 und Demon's Souls durchgespielt habe und damals kannte ich höchstens Bloodborne, glaube ich, oder sowas, ne? Das ist schon natürlich auch nochmal sicherlich ein erheblicher Unterschied, aber ja, ich bin jedenfalls ernüchtert. Ich habe nicht genug gespielt, um jetzt wirklich eine felsenfeste irgendwie eine Wertung oder sonst irgendwie eine Empfehlung zu vergeben, aber ich rate zumindest den Leuten, denen es so geht wie mir, die nämlich den ersten Teil geliebt haben und erwarten, dass denen der zweite Teil das gleiche bietet, rate ich zu Vorsicht. Das Ding kostet aber 16 Euro, also es ist jetzt auch nichts,
wo man jetzt
die ganz großen Warndreiecke aufstellen müsste. Ja. Und die Rettungsweste anzieht, ja, und die Bengalfackel entzündet und sie in der Luft schwenkt. So ist es nun auch nicht. Meine Damen und Herren, das war's mit der Viertelstunde zu Salt and Sacrifice. Ich hoffe, es war für euch gewinnbringend, mir zuzuhören. Und ich danke euch fürs Zuhören, Sebastian fürs Fragestellen und sage bis zum nächsten Mal. Jetzt gehe ich ab in die Alpen. Tschüss.